Die SPD und die Verlockungen der Macht. Jetzt sind Esken und Borjans, beziehungsweise Walter Borjans, falls das mit dem Walter doch kein Vorname sein soll, die neuen SPD-Vorsitzenden, aber ein Verlassen der Großen Koalition steht scheinbar nicht mehr auf der Tagesordnung. Oder vielleicht doch, oder doch nicht. Zu groß waren da wohl die Verlockungen der Macht, die mit der Regierungsbeteiligung einhergehen. Allerdings hat die SPD in dieser Regierung eigentlich gar keine Macht. Auch wenn sie den einen oder den anderen Programmpunkt hat durchsetzen können, in Wirklichkeit hat die SPD nur die undankbare Aufgabe, wie schon zweimal zuvor seit 2005, den Steigbügelhalter für Angela Merkel und ihre Paladine zu geben. Wieso also das starke Festkleben an der Regierung? Viel hat damit zu tun, dass die deutlich kleiner gewordene Zahl der Hinterbänkler die berechtigte Befürchtung hegt, dass sie nach einer Neuwahl nicht einmal mehr Hinterbänkler sein werden, sondern, oh Schreck, möglicherweise echte Jobs suchen müssten. Man kann sich vorstellen, dass sie alles tun würden, um ein so schreckliches Schicksal abzuwenden. Und dann gibt es die Ministerinnen mit ihren schwarzen Limousinen, der Flugbereitschaft der Bundeswehr, den livrierten Dienern, Kaviar- und Sektempfängen und dergleichen. Wer würde so etwas freiwillig aufgeben, bloß weil das im längerfristigen Interesse der eigenen Partei ist, vom Land selbst gar nicht erst zu reden? Welche Rolle spielt Kevin Kühnert bei dieser Entwicklung? Kevin Kühnert war mal ein glühender Gegner der GroKo und ein starker Vertreter der Position, dass diese zu verlassen sei. Das hat sich für viele Menschen, sagen wir mal, ein klein wenig unvermittelt verändert. Richtig ist, wie er korrigierend getweetet hat, dass er nur von einem Kontrollverlust gewarnt hatte, wenn man eine Regierung, irgendeine Regierung, verlässt. Als abstrakte politische Aussage wohl evident, aber wieso sagte er das und wieso sagte er es gerade jetzt? Klar war allen, dass hier der Avatar von Esken und Walter Borjans zurückgerudert hatte. Kontrollverlust kann ja unmöglich was Gutes sein. Und das klingt stark nach Inkontinenz und Windeln für Erwachsene. Kühnert hatte dann auch massiv die Kandidatur von Esken und Walter Borjans unterstützt, nicht zuletzt wegen ihrer Positionierung in der Raus aus der GroKo-Frage. Man stelle sich unsere Verblüffung vor, als es nachher hieß, das alles sei nicht so ernst gemeint gewesen. Wieso hängt man so sehr an der Macht bzw. an dem, was man oft mit Macht verwechselt? Franz Müntefering hat den bekannten Spruch formuliert: Opposition ist Mist. Wahrscheinlich wird man mir jetzt vorwerfen, das überzuinterpretieren, aber für mich klingt das so, wie wenn immer und in allen politischen Lebenslagen eine Regierungsbeteiligung besser als die Opposition sei. Machen wir ein kleines Gedankenexperiment, um diese These von Müntefering zu testen. Man lebt zwischen 1940 und 1945 im von Nazi-Deutschland besetzten Frankreich, wo die Besatzungsmacht eine Marionettenregierung eingesetzt hat. Ist es jetzt besser, bei den Kollaborateuren dabei zu sein oder beim Widerstand? Gerd Schröder hat mal gesagt, dass Wahlen in der Mitte gewonnen werden. Vermutlich hatte er sogar recht, in solchen rein taktischen Fragen hat er sich eher selten geirrt. Bedeutet das, dass eine Partei mit Prinzipien in die Mitte gehen muss, selbst wenn die Mitte diese Prinzipien nicht teilt? Das hieße nämlich, es wäre wichtiger, Wahlen zu gewinnen, was tendenziell auch mit Machterwerbspotenzialen zu tun hat, als den eigenen Prinzipien treu zu bleiben. Natürlich kann man das so sehen. Wir wissen von der SPD selbst, dass ihre Führungselite aus Berufspolitikern, hauptamtlichen Funktionären und Ministerialbeamten bestehend das so sieht. Aber schon die Tatsache, dass die eher unbekannten Personen namens Esken und Walter Borjans beim etwas lang geratenen Schaulaufen der Kandidatenduos am Ende den Zuschlag bekamen, macht deutlich, dass diese Sicht der Dinge nicht an der Parteibasis völlig unstrittig ist. Es gibt im Gegenteil bei den einfachen Mitgliedern ein starkes Bedürfnis, wieder an die früheren politischen Linien der Sozialdemokratie zu erinnern und sich ihrer zu besinnen. Aber wie will man das erreichen, wenn die Hoffnungsträger von gestern die Umfaller und Wendehälse von heute werden? Ein wichtiges Stichwort scheint Verantwortung zu sein. Die Welt hat unter der Überschrift »Die neue SPD ist für Verantwortung nicht zu haben« geleitartikelt, Zitat, »Viele Genossen verachten sich offenbar dafür, Verantwortung in der Regierung übernommen zu haben. Die eigenen Minister und Politprofis sind ihnen suspekt. Geht es so weiter, wird die SPD-Spitze am Ende aus Nichtschwimmern bestehen.« Der Sieg Norbert Walter Borjans und Saskia Eskens im Kampf um den SPD-Vorsitz steht für vieles. Für die Sehnsucht nach der Fundamentalopposition, genauso wie für das Verlangen nach der reinen Lehre, für die Verzweiflung am Niedergang, genauso wie für den Selbsthass. Große Teile der Partei verachten sich offenbar dafür, Regierungsverantwortung übernommen zu haben und unter Finanzminister Olaf Scholz und Konsorten angeblich die beste CDU aller Zeiten, aber eben nicht die Ur-SPD gewesen zu sein. Wenn auch keiner genau weiß, was diese Ur-SPD eigentlich war oder ist. Soweit das Weltzitat. Gänzlich im Gegenteil zu dieser abfälligen Äußerung erklären manche Genossen gern ihre Bereitschaft, in der GroKo zu bleiben, mit ihrer Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Aber was heißt hier eigentlich Verantwortung in diesem Kontext? Verantwortung für was genau? Dass die SPD in den letzten 50 Jahren ein gerüttelt Maß an Verantwortung für den Neoliberalismus in diesem unserem Lande trägt, für niedrige Renten, niedrige Löhne, für Hartz IV, für die Bankenrettung auf Kosten der Steuerzahler, überhaupt für den stetigen Niedergang des Sozialstaats, wird niemand ernsthaft bestreiten können. Und war es denn gut, dass die Partei diese Verantwortung getragen hat? Wäre es nicht besser gewesen, die Verantwortung dafür getragen zu haben, gegen diese Dinge auf die Barrikaden gegangen zu sein? Und kann man Teile der SPD dafür verurteilen, dass man sich nachträglich wünscht, man hätte sich seinerzeit ein bisschen an den früheren Prinzipien der Sozialdemokratie gehalten, statt immer nur dem Sirenengesang der Springerpresse hinterherzulaufen? Verantwortung ist im günstigsten Fall nur eine Sekundärtugend, eines dieser Dinge, mit denen man notorischerweise ein Konzentrationslager leiten könnte. Tatsächlich war wohl jemand für Auschwitz verantwortlich. Sollten wir diesen Leuten etwa dafür Beifall zollen, dass sie Verantwortung übernommen haben? Insofern müssen wir uns nicht über leere Worthülsen diskutieren, sondern über konkrete Politik. Welche konkreten Maßnahmen, die dem Land und seinen Menschen dienen, will man tatsächlich im Rahmen der Großen Koalition realisieren? Das bisherige Regierungsprogramm war, um mit Christian Lindner zu sprechen, ein unambitioniertes Weiter-so. Zwar hat jetzt Angela Merkel gesagt, dass man über Änderungen am Koalitionsvertrag reden kann. Aber was soll sie sonst sagen? Wir reden mit ihnen nie wieder ein Wort? Reden ist bekanntlich billig und nur Narren glauben, dass die CDU sich durch die Wahl von neuen SPD-Parteivorsitzenden zu etwas zwingen lassen wird, was sie nicht tun will. Die CDU war von vornherein schon seit 2005 in einer Position der Stärke gegenüber der SPD. Auch wenn die CDU bei rezenten Wahlen Federn gelassen hat, die SPD hat noch deutlich mehr Federn gelassen. Die relativen Gewichte haben sich daher weiter zum Vorteil der CDU verschoben. Die SPD ist also nicht wirklich in der Lage, innerhalb der jetzigen Koalition Forderungen durchzusetzen. Ihr bleiben höchstens allerdings die schwarzen Limousinen und die Sektempfänge, jedenfalls bis zur nächsten Bundestagswahl.